Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 6. September 2020. Letzte Woche gab es ja keinen Wein am Sonntag, weil ich mich noch intensiv mit den großen Gewächsen des VDP beschäftigt habe oder hatte. So über eine knappe Woche hinweg. Aber heute gibt es wieder Wein und der kommt diesmal auch aus einer völlig anderen Ecke. Es geht um Weine aus Südamerika. Die gab es hier noch gar nicht in der Sendung. Und das liegt auch daran, dass ich relativ wenige Weine aus Südamerika tatsächlich wirklich spannend finde. Es gibt dort sehr gute Weingüter. Ich frage mich nur immer, was sie für einen Mehrwert bringen, damit es sich lohnt, den weiten Weg von Südamerika aus nach Europa auf sich zu nehmen. Es gibt diese Weingüter natürlich, ganz klar, aber ich finde, es sind insgesamt dann doch recht wenige wirklich spannende Weine. Aber ich finde, da lohnt es sich schon, mal drauf zu gucken. Das andere Thema ist natürlich Nachhaltigkeit. Das ist hier auch, finde ich, ja zunehmend ein entscheidendes. Auch wenn es nicht so einfach ist, finde ich, dazu eine abschließende Meinung zu finden. Denn einerseits sind die Kosten, wenn man an Nachhaltigkeit denkt, bei der Verschiffung von Überseeweinen recht hoch. Andererseits sind Länder wie Chile oder Argentinien beispielsweise, die ja immer wieder so an der Staatspleite entlang schrammen oder sich auch mittendrin befinden, natürlich auch auf Exporte angewiesen. Denen kann man das nicht einfach so sozusagen absprechen, dass sie das tun, weil Wein natürlich tatsächlich auch ein nicht ganz unbedeutender Wirtschaftszweig geworden ist, gerade in diesen beiden Ländern. Viele, auch große Weingüter, arbeiten mit Nachhaltigkeitszertifikaten, sind oft auch biologisch und biodynamisch zertifiziert. Und trotzdem finde ich, bleibt eben bei vielem, was so austauschbar ist, dann auch so ein unangenehmer Beigeschmack. Und das gilt nicht nur für Südamerika natürlich, das gilt auch für andere Überseeländer, weil letztlich haben wir hier natürlich schon Wein genug. Und insofern finde ich, sollten es schon besondere Weine sein, die ihren Weg hierhin finden. Und Weine, die man so in dieser Form dann eben auch hier nicht bekommt. Einen dieser Weine stelle ich heute vor, es ist der Pipeño País 2019 von Mauricio González Carreño von der Agricola Yumbel Estación. Estación ist die alte Bahnhof in Yumbel und der liegt direkt neben dem quasi Garagenweingut von Mauricio. Mauricio stammt aus Talca in Chile, hat in Santiago de Chile Önologie studiert und hat dann eben viele Jahre in der chilenischen und argentinischen Wine Industry gearbeitet, das kann man schon so nennen, also für konventionelle große Kellereien und Weingüter gearbeitet, in Lleida, in Mendoza, in Argentinien und dann nochmal in Santa Cruz in Chile. Und war eigentlich kurz davor, alles hinzuschmeißen, weil er keinen Bock mehr hatte, eben auf diesen Großweinbau und eben auch konventionellen Weinbau. Und traf dann aber eben so ein paar Leute aus Yumbel Interior in der Region Biobío. Biobío ist einer der größeren Flüsse in Chile, der bei Concepción in den Pazifik mündet und mittlerweile für sich genommen auch schon eine ziemlich große DO ist, also eine ziemlich große Appellation, auch immer bekannter werdende Appellation, gerade auch für Weißweine. Und da machen sich dann eben auch schon die großen Player zunehmend breit. Aber was man da eben auch findet, ist die DO Secaño Interior Yumbel am Rio Laja. Und dort findet man so ein bisschen was noch von diesem ursprünglichen chilenischen Weinbau. Denn der ist ja schon viele hundert Jahre alt und kam mit den spanischen Eroberern, inklusive der Katholiken, nach Chile. Die Katholiken haben dort ja alles, was nicht vorher an Urbevölkerung abgeschlachtet worden ist von den Eroberern, von den Katholiken eigentlich zwangs konvertiert worden, kann man eigentlich ziemlich klar so sagen. Und mit den Katholiken kam eben auch der Messwein nach Südamerika in Form vor allen Dingen einer Rebsorte, die eben in Biobío in den Weingärten vorkommt bis heute und auch in vielen anderen Ländern. Im Falle von Mauricio steht diese Rebsorte in einem bis zu 200 Jahre alten Weingarten. Also Teile dieses Weingartens sind tatsächlich mehr als 200 Jahre alt, wurzelechte Buschreben. Ja, und da kommen wir dann eben auch schon zu diesem Besonderen, was ich vorhin angesprochen habe. Also das ist halt auch das, was Mauricio und seine Frau Daniela so attraktiv fanden, dass sie sich eben dort niedergelassen haben. Also dieser ursprüngliche chilenische Weinbau. Das sind Weinberge dort, die nicht Chemie gesehen haben, die eben uralt sind und in der es eben diese verschiedenen alten Rebsorten, vor allen Dingen eben die Pais, gibt. Und die beiden haben dort eben vor ein paar Jahren 4 Hektar gepachtet und mit dem eigenen Weinbau begonnen. Und der Basiswein, den ich heute vorstelle, ist ein Pepeño. So nennen die Chilenen eigentlich ihren traditionellen Hauswein. Also der ganz oft eben nur für den Privatgebrauch sozusagen auch privat vinifiziert wurde, vor allen Dingen, aber teilweise auch noch wird, oder eben von Puglias auch in Großmengen sozusagen im ganzen Land verkauft worden ist. Es war also immer ein Tischwein, teilweise mit riesigen Erträgen. Also diese Sorten schaffen 200, 300 Hektoliter pro Hektar, sind dann eben auch eher so roséfarben, weil sie eben im Prinzip so dünn sind von der Frucht her. Das ist jetzt bei Maurizio natürlich nicht der Fall, aber das ist sozusagen die der klassische Hauswein eigentlich überhaupt in ganz Südamerika, kann man so sagen. Weil das Gleiche eben im Prinzip auch auf der argentinischen Seite der Fall war. Also Chilenen, Argentinier, die haben in den letzten 150 Jahren einen unglaublichen Pro-Kopf-Verbrauch eigentlich an Wein gehabt, aber eben eher so mit diesen 200, 300 Hektoliter Erträgen, sodass das sehr leichter, frischer, leichter Wein war, den man im Prinzip so nebenbei getrunken hat, wie man das im Prinzip so mit Industriebier oder so macht. Ja. Die Rebsorte ist die Pais und sie wird in Chile so genannt, in Argentinien heißt sie Criolla Chica und in weiter Mittelamerika, Kalifornien nannte oder nennt man sie Mission, also Mission, dann, ne, Missionsrebe. Das ist eben tatsächlich die mit den Spaniern eben in diese Regionen kam und dort dann auch heimisch geworden ist und sich natürlich auch an die verschiedenen Gegebenheiten angepasst hat und eben auch seit mehreren hundert Jahren dort existiert. Das Original in Spanien wird allgemein Distan Prieto genannt oder auch Moscatel Nero, Moscatel oder eben Palomino Nero. Das war 1500 und noch was, glaube ich, die erste Erwähnung als Palomino Nero. Und tatsächlich hat diese Rebsorte auch eine DNA-Ähnlichkeit mit der weißen Palomino, die ja so im Jerez-Gebiet ansässig ist und eben die Hauptrebsorte für Sherry ist. Die Pais Criolla Mission ist tatsächlich eben die weitest verbreitete Sorte in Südamerika und Mittelamerika bis Kalifornien gewesen. Und mit dem Aufkommen der edlen Rebsorten, die dann im 19. Jahrhundert kamen, also Merlot, Malbec, Cabernet und so weiter, ist die dann so ein bisschen weiter an den Rand gedrängt worden und erlebt eben jetzt durch einige wenige, muss man sagen, noch einigen wenigen alternativen Winzern eben ein kleines Revival. Bei Maurizio ist die Grundlage seiner Arbeit eigentlich eine biologisch-organische Wirtschaftsweise. Das heißt, er hat diese 4 Hektar übernommen, die eben nie Chemie gesehen haben. Und er pflegt diese Weinberge natürlich so weiter. Es sind vor allen Dingen sandige, vulkansandige Weinberge, für die er den einfachen Pepeño macht. Und er hat aber eben auch noch einen höher klassifizierten Wein, der auch aus höheren Lagen stammt, wo dann auch Granit mit im Boden ist, also ein bisschen mehr wirklich auch mineralisches Gestein da mit drin ist. Und wie macht er es? Er macht eine Cuve de Piet, also eine kleine Vorlese, gärt die im Weinberg schon an und nutzt die eben als Starter dann für die Hauptlese. Und das ist eine schöne, saubere Art und Weise, ohne Zusätze eine Gärung, eine saubere Gärung zu machen, weil sozusagen er dann in der Vorlese schon sieht, mit dieser Cuve de Piet, ob das funktioniert ordentlich mit der Vergärung, und wenn die so ein Stück weit gekommen ist, dann nimmt er die eben, um den ganzen Rest zu vergären. Und das Ganze findet in offenen Holzlagars statt und bleibt da tatsächlich für 3 Monate dann auf der Maische, also ziemlich lange, und wird dann eben abgezogen in alte Fässer, in alte Pipas, so nennt man die da, die Fässer. Und diese Pipas, die stammen eben aus dem in Chile und gerade in dieser Region heimischen Rauliholz. Das schmeckt man jetzt im Wein aber nicht mehr, weil die Fässer eben auch schon sehr alt sind. Und das ist eben die typische Herangehensweise eben für Pipeños. Der Wein wurde nicht geschwefelt. Und ich habe mal nachgeschaut, weil ich mir das gar nicht so recht vorstellen konnte, weil der jetzt ja auch lange Strecken mitmacht. Jetzt von Chile nach Deutschland kommt man ja nicht mal ebenso. Aber laut Raw, wo Mauricio eben auch schon seine Weine präsentiert hat, also bei der Naturweinmesse, da gibt es eben pro Wein dann auch so ein technisches Datenblatt, hat dieser Wein kaum mehr als 1 Milligramm Schwefel pro Liter. Und selbst wenn er 10 Milligramm hätte und sie eine Null vergessen haben, wäre es immer noch sehr wenig. Und wenn es 1 Milligramm ist, dann müsste man nicht mal mehr hinten draufschreiben, dass der Schwefel beinhaltet, weil es ja so gut wie nichts ist. Trotzdem ist der Wein sauber in Deutschland angekommen. Und das ist schon aller Ehren wert, finde ich. Der Wein kommt in so einem recht transparenten Rot daher. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen eine Farbe von Walderdbeeren. So leicht trüb, aber eben auch recht transparent. Und diese Walderdbeeren hat man auch so ein bisschen in der Nase, finde ich. Walderdbeeren ohne jede Anwandlung von Süße sozusagen. Das ist sehr trocken, wirkt das in der Nase. Erdige Noten mit dabei. So ein bisschen Noten von Strümpfen, finde ich, sind auch mit dabei, aber reif. Nichts Grünes in dem Sinne. Und dann finde ich aber, sind es vor allen Dingen so Sauerkirschnoten und zwar vor allen Dingen auch Sauerkirschnoten aus so einem belgischen Krieglambic heraus. Ja. Ein Lambic ist ja sozusagen, wenn man so will, milchsauer vergorenes Bier, was eben auch knalltrocken ist. Und dann unter anderem eben mit Früchten eben auch vergoren wird. In diesem Fall würde ich sagen, duftet es wirklich nach einem Sauerkirschlambic. Ja, das ist eigentlich in der Nase. Es wirkt sehr frisch, es wird wirklich sehr trocken und es wirkt auch so, als wäre eben Säure mit dabei. Und wenn man das dann am Gaumen hat, ist auch genau das der Fall. Das ist frisch, das ist saftig und das hat wirklich so eine quirlige, lebendige Säure. Sehr, ja, tatsächlich sehr sehr quirlig, sehr, sehr nett. So, das ist wirklich Tischwein, das ist Trinkwein. Das ist, das hat auf angenehme Weise hat dieser Wein so ein sprödes Tannin, so ein leicht trocknendes Tannin, aber eben nur so in so einem Anflug. Ja. Das ist nichts, was den Wein bestimmt, sondern eben so ein angenehmes Mundgefühl gibt in Verbindung eben mit dieser Säure und dann hat man diese ganze Frucht wieder aus der Nase und dann kommt so noch so eine ganz leichte Süßholznote mit dazu, finde ich. Also beerig durchaus wieder, Walderdbeeren. Ich finde, Himbeeren sind auch mit dabei, aber eben auch nicht so. Mit Himbeeren verbinde ich ja häufig bei Wein dann auch sowas süßlich, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen was Kitschiges vielleicht. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist, wie gesagt, wirklich trocken. Und dann kommen eben auch die Sauerkirschen wieder mit dazu, die diese Säure bringen, aber eben auch dieses so ein bisschen was Bissiges. Und dann ist der Wein einfach hell, frisch, lebendig und so sauersaftig. Und weil er so ist, finde ich, übrigens mit 12,8% Alkohol, weil er so ist, finde ich, sollte man ihn so ein bisschen kühlen. Jetzt gerade im Sommer noch leicht gekühlt trinken, dann gibt es nochmal einen zusätzlichen frischen Kick. Und das ist dann richtig schön, finde ich. Ja, und dann finde ich es einfach auch gut, solche Weine hier kaufen zu können, trinken zu können, dass sich jemand drum kümmert, in diesem Fall eben Holger Schwarz und Vinicultur, solche Weine eben dann auch anbietet, die ja doch für sich genommen sehr selten sind und einfach auch eine Besonderheit. Ja, wann hat man schon mal Weine aus einem rund 200 Jahre alten Weingarten im Glas? Mauricio ist Teil der Asociación de Productores de Vino Campesino de Chile. Das ist eine kleine Gruppe von, ja, wenn man so will, Naturweinwinzern. Und davon gibt es nächste Woche noch einen zweiten Vertreter. Und beim Holger Schwarz in Berlin, bei Vinikultur, gibt es eben von Mauricio González Carreño. Ich bin jetzt kein Mensch, der Spanisch spricht, aber ich versuche es mal einigermaßen authentisch auszusprechen. Gibt es eben noch zwei andere Weine. Einen eben den País Quinta de Unihue. Das ist dann eben der Wein aus den höheren Lagen mit Granit, der deutlich dunkler auch ist, würziger daherkommt und auch mehr trockenes Tannin mit dabei hat, auch sehr spannend. Und dann gibt es eben noch ein Moscatel Alejandria, also ein Muscate Alexandrie, wie es im Französischen heißen würde, den er eben in Tinajas, also in Kelleramphoren, vergärt. Also spannende Sache. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder zum zweiten Teil meiner kleinen virtuellen Südamerika-Reise. Bis dann. Tschüss.